Guten Abend. Hier ist nicht das Penta-Radio. Aber wir haben ein wenig Feedback erhalten.
Ja, wir haben das gleiche Problem, was wir jetzt im letzten Penta-Radio zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber auch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, denn Feedback ist ja kurzfristig, hatten wir das gleiche Problem, dass wir Feedback für 2 Monate aufzuräumen hatten, und das ist hier auch der Fall. Wir haben ganze 3 Feedbacks. Wir haben ja in 84 auch mal explizit nach Themenvorschlägen gefragt und es sind welche gekommen. Ich werde jetzt nicht alle zitieren, beziehungsweise die wir tatsächlich jetzt auf die Liste geschrieben haben, in das große Planungsdokument als mögliche Option, die werde ich jetzt hier nicht erwähnen, damit die Vorfreude ja natürlich bestehen bleibt. Aber die entsprechenden Personen wissen dann im Zweifelsfall, dass das nicht erwähnt wird. Wir haben ein Feedback zu STP-003. Also wir gehen sehr weit zurück in der Zeit. Das ist ja auch kein großes Problem, denn unsere Inhalte sind ja grundsätzlich zeitlos. 003 war über Logikgatter. Ja. Hierzu schreibt Dominik: Vor kurzem ist mir ein Video untergekommen, das die unterschiedlichen Logikgatter sehr anschaulich zeigt und das ich hiermit empfehlen möchte. Link ist in den Shownotes. Allerdings empfehle ich das englische Original, denn die deutsche Synchronisation ist eine GOI-Stimme. Macht weiter so und vielen Dank. Ich sehe, Dominik, ich glaube, das ist auch derselbe Dominik, der beim Penta-Radio regelmäßig die Tischhöhen löst, und er hat KI auch mit den Sternchen drum geschrieben, wie ich es immer in den Shownotes beim Penta-Radio mache.
Ja, okay.
Und ansonsten, ja, diese deutschen Synchronisationen, ich habe es ja auch selber mitbekommen, dadurch, dass ich ja auch einen YouTube-Kanal habe. Irgendwann kam dann die Mail von Google so, ja, wir machen jetzt auch Live-Synchronisation auf den neuen Videos, die sie hochladen, und später dann in ein paar Wochen auch auf den bestehenden Videos. Und dann bin ich natürlich sofort, habe ich mich angemeldet, bin da in die Channel-Settings reingegangen, habe gesagt, alles ausschalten, diesen Scheiß will ich nicht. Weil ich habe es einmal irgendwie so eine automatische Übersetzung gehört, es klingt grässlich, das entspricht nicht meinen ästhetischen Ansprüchen. Und von daher sind diese Inhalte, die ich da habe, weiterhin auf dem Kanal auf Englisch zugreifbar. Ich meine, ich gehe jetzt ja immer mehr dazu über, dass ich auch Dinge übersetze. Ich habe vorhin mal wieder alle Jubeljahre mal auf Mastodon gepostet und ich habe meine Posts einmal in Englisch und einmal in Deutsch geschrieben. Aber auch nicht mit KI-Unterstützung. Gut. Aber die ganzen KI-Reins lassen wir fürs Penta-Radio. Wir gehen einfach zum nächsten Feedback weiter.
Ja, okay.
Zu Folge 84, zu unserem Themenaufruf, schreibt Daniel: Hallo Cyril, hallo in einer unbekannten Fremdsprache Timeless. TLDR macht eine Folge über alternative Betriebssysteme für Smartphones. Ich habe euren Call for Action aus der Episode 84 des STP gehört. Bei mir liegt aktuell das Thema Betriebssysteme für Smartphones auf dem Tisch. Dazu später mehr. Und da habe ich mich gefragt, ob ihr dazu nicht eine Folge oder einen Teil einer Folge machen könnt. Cyril sagte ja mal, er wechselt alle paar Jahre zwischen Android und iOS. Timeless hat sich hierzu, glaube ich, noch nicht geäußert. Klammer auf, vielleicht was mit Holz, Zwinker-Smiley. Es gibt ja inzwischen einige Custom-ROMs auf dem Markt und einige Projekte sind auch schon wieder eingestampft. Dazu später mehr. Ich glaube, GrapheneOS wurde bei euch schon mal angesprochen, mindestens im Penta-Radio. Das ist ja bekannt für seine Security-Features und Einstellmöglichkeiten, hat aber den klitzekleinen Nachteil, dass es nur auf einer Hardware läuft, Klammern Google Pixel. Also eine Hardware-Familie.
Das ist richtig, ja.
Ubuntu Touch macht anscheinend auch Fortschritte. Außerdem schon lange verfügbar sind Lineage OS und EOS. Weitere sind Divest OS, Calyx OS, dazu später mehr, Pixel Experience und so weiter und so fort. Ich finde auch im Zuge der DI Day Initiative, also der Digital Independence Day, der jetzt vom Chaos Computer Club monatlich veranstaltet wird, siehe Webseite di.day, lohnt sich ein Blick auf dieses Thema. Auch wenn es hier ein gewisses Skill-Level, die Fähigkeit zum Verzicht und Bock auf Bugs bzw. Bastelfreude braucht, um mit einem alternativen Betriebssystem auf dem Smartphone unterwegs zu sein. Jetzt kommt das später. Ich habe mir im letzten Jahr ein Fairphone 4 angeschafft und mir Calyx OS draufgeholfen, nur um kurz nach der Installation und Einrichtung die Nachricht von den Leuten vom Projekt zu erhalten, dass erstmal keine Updates mehr over the air ausgeliefert werden. Wie es mit dem Projekt weitergeht, kann ich der Kommunikation leider nicht entnehmen. Klammer dazu von meiner Seite, ich glaube, ich hatte das im Penta-Radio im November oder so erwähnt aus dem Gedächtnis, dass die Probleme haben, weil Google nicht mehr alle Informationen zur Verfügung stellt, die man für die Android-Updates braucht, oder zumindest nicht mehr so ohne weiteres. Klammer zu. Ich brauche also bald mal ein neues Betriebssystem und ich dachte, ihr habt bestimmt was Spannendes dazu beizutragen, sei es aus eigener Erfahrung und oder aus einem eurem technikbegeisterten und technikversierten Umfeld. Der Endgegner in diesem Spiel ist natürlich ist übrigens die einzige App, die ich nicht durch Force ersetzen kann, die Banking-App. Es liegt in der Natur der Sache, dass ich diese App nicht wie einen Messenger- oder Musikstreaming-Dienst wechseln kann. Ich weiß, dass euer Wissensdampfer langsam den Eisberg umschifft, Lob der Sorgfalt, und ihr Zeit für die Produktion neuer Folgen braucht. Selbst wenn dieses Thema erst in einigen Monaten rankommen sollte, freue ich mich zu hören, was ihr dazu zu sagen habt. Ansonsten noch vielen Dank für viele unterhaltsame und lehrreiche Stunden und einen Podcast, bei dem ich einige Folgen schon mehrfach gehört habe. Ganz stark.
Ja, danke dafür auf jeden Fall. Ich habe Ich habe gerade die Graphene OS-Erfahrung gemacht. Vor wenigen Tagen tatsächlich. Und ich bin gerade dabei extrem begeistert davon, wie einfach das ist. Auch wenn ich da wahrscheinlich ein bisschen einen anderen Blick drauf habe als jemand, der sowas noch nie gemacht hat, aber die Beschreibung ist derartig gut.
Also einfach nicht im Sinne von Oma Erna, sondern einfach im Sinne von für den technikversierten Nutzer.
Ja, genau. Also bin nicht sicher, ob man es noch viel einfacher machen könnte. Ich glaube, das würde schwierig werden. Man muss die Anleitung sehr genau lesen. Das ist wichtig. Dann macht man ein paar Fehler nicht, die ich gemacht habe. Aber ansonsten ist das wirklich spektakulär. Ist natürlich richtig, dass ich mir dafür einen Google Pixel habe kaufen müssen. Da ich aber Technik sowieso häufig, also sehr gerne gebraucht kaufe, war das nicht so ein Problem für mich. Ich habe mir bei Kleinanzeigen einfach eins bestellt. Das war ein original verpackt aus einer Vertragsverlängerung von einer Person. Habe deswegen also irgendwie auch nicht so direkt Schwierigkeiten, Google-Geld gegeben zu haben oder so. Zumindest moralisch. Und bin bisher recht zufrieden damit. Ich werde möglicherweise nochmal darüber berichten.
Ja, also ich sehe gerade die Geräte, die offenbar von GrapheneOS gerade unterstützt sind. Also laut dem Installationsguide hier sind Pixel 6 bis Pixel 10. Also ja, halt dann, 5 Generationen und dann halt alle Untermodelle jeweils.
Ja, genau. Da muss man halt aber gucken, wie lange denn da noch Updates dafür geplant sind.
Ja.
Dass man da sich ein passendes Gerät besorgt, was halt also bei dem. Ich habe so ein Pixel 9a jetzt und da ist es wohl so, dass der Update-Zyklus noch irgendwie 5 oder 6 Jahre weitergeht. Also irgendwie seit ab Erscheinen ist das mit 7 Jahren geplant und da sind jetzt noch 5, 6 Jahre übrig. Da denke ich, komme ich ganz gut zurecht damit.
Ja. Ja, bei mir ist die Situation zurzeit so, mir ist ja über die Weihnachtsfeiertage ein Malheur passiert. Naja, mein jetziges Telefon, ich habe ja, wie Daniel das schon angesprochen hatte, ich war mal auf iOS gewechselt, so damit ich mal weiß, wie die andere Seite so lebt. Jetzt nicht irgendwie, weil ich eine besondere Präferenz für die Firma Apple habe, ja eher im Gegenteil, über das macOS auf Arbeit rege ich mich regelmäßig auf. Und bei iOS habe ich auch so diversen Kram über die Jahre, wobei ironischerweise ja jetzt gerade in iOS 26, abgesehen von Liquid Ass, sind tatsächlich einige Sachen besser geworden. Man kann jetzt tatsächlich den Wecker einstellen, dass er nicht mehr 9 Minuten lang schlummert, sondern man kann das jetzt richtig gehen auswählen, wie das bei Android vor 15 Jahren ging. Aber gut, also bei iOS werden auch dicke Bretter gebohrt, wie man sieht. Nee, es hat sich da ein Problem ergeben. Mein Bildschirm hatte schon seit längerem so einen kleinen Knacks. Es war mal das Telefon runtergefallen auf Pflastersteine, wo dann leider irgendwie eine spitze Stelle irgendwie sich halt im Displayglas halt durch eine plastische Verformung geäußert hat. Mhm. Das war hier nur so an der Ecke, deswegen war das keine große Sache. Als ich dann zu Weihnachten bei meinen Eltern war, ist mir das Telefon wieder runtergefallen auf die flachen Fliesen, was eigentlich kein Problem sein sollte, aber wahrscheinlich hat es dann halt diese Sollbruchstelle halt sich ausgedehnt. Dann war halt der Sprung über das ganze Display quer rüber. Also nur das Glas, ne? Das Display geht noch. Das Telefon habe ich auch weiter noch im Einsatz. Und das war dann natürlich so ein bisschen eine Schrecksekunde, weil ja im Zweifelsfall, naja, aus den bekannten Gründen, was ich am Penta-Radio auch irgendwie oft erwähne, irgendwie, dass ich zu diesem Telefon eine enge Beziehung pflege, einfach dadurch, weil es halt so relevant ist für das normale Leben, ne? War ich dann so ein bisschen in Panik geraten. Und ich hatte dann das Glück, dass meine Mutter zufälligerweise dasselbe Modell von Telefon hat und dafür sich mal so ein Dreierpack Schutzglas geholt hatte. Und da war noch eins übrig, was wir dann aufgebracht haben, um diesen Glasbruch daran zu hindern, sich weiter auszudehnen. Und damit ist das jetzt hier in einem Zustand, der erstmal stabilisiert ist. Und ja. Ich habe hier auf dem Tisch liegen, ich müsste mal dazu kommen, wenn irgendwann mein allgemeiner Winterblues vorbei ist, mal das neue Gerät einzurichten. Da liegt jetzt ein Fairphone 6. Und dementsprechend hatte ich dann auch vor mir die Frage, welches Betriebssystem ich jetzt installiere. Und ich habe mich dann am Ende in der Abwägung entschieden, doch mit dem Stock Android, was bei Fairphone dabei ist, zu gehen. Aus dem Grunde, dass ich ja auch IT-Support mache, zum Beispiel ja durch meine Sendung beim MDR. Und dafür halte ich es tatsächlich für sinnvoll, einen Einblick zu haben, wie eigentlich normales, in Anführungszeichen, Android funktioniert. Bis hin zu solchen Grämungen. Also ich weiß ja auch, dass zum Beispiel eine Frage, die dann beim MDR aufgekommen ist, die ich sogar aus dem Familienkreis bekommen hatte, ist, als WhatsApp dann ihren komischen KI-Agenten ausgerollt hat, dass dann alle Welt gefragt hat, wie macht man jetzt irgendwie diesen KI-Agenten weg? Oder dass ich dann zumindest qualifiziert antworten konnte, nee, geht einfach grundsätzlich nicht, weil ich es auch selber nachvollziehen konnte in dem WhatsApp, was ich installiert habe, notgedrungenermaßen. Also ja, der Digital Independence Day gestaltet sich da bei mir vielleicht aus gewissen Gründen ein bisschen schwieriger. Aber deswegen in Abwägung, ich möchte auch hier quasi Feindbeobachtung machen. Und dementsprechend bin ich durchaus daran interessiert, was andere Leute dazu zu sagen haben. Ich erinnere auch, bei den Datenspuren gab es einen Vortrag über Linux auf dem Smartphone letztes Jahr. Den könnten wir auch noch verlinken, wenn ich dran denke, das nochmal nachzusuchen. Aber ansonsten, denke ich mal, können wir dieses Feedback hier beschließen. Und wir haben noch ein drittes Feedback, was jetzt in die heutige Folge reingeht, denn das ist ja heute der dritte Teil der Barrierefreiheit. Also der dritte von drei Teilen. Ja, wir bringen das Thema zu einem Ende, aber natürlich, das Thema ist nie zu Ende. Das ist natürlich eine große Sache. Und wir können nur einen Streifblick irgendwie geben. Nee, was? Dieses Wort klingt falsch. Was ist das richtige Wort, was ich suche? Streiflicht? Streifblick?
Ein Schlaglicht?
Ein Schlaglicht. Wir können natürlich nur ein Schlaglicht werfen auf dieses große Problem. Ein anderes Schlaglicht wirft Toni, er schreibt: Lieber Cyril, lieber Timeless. Ich wurde heute von einem Kollegen auf euren Podcast aufmerksam gemacht. Ausschlaggebend war eure kleine Episodenreihe zum Thema Barrierefreiheit im Web. Ich bin selbst geburtsblind und schon immer mit den Hürden im Netz konfrontiert. Schlussendlich hat mich das dazu geführt, dass ich im Rahmen meiner Promotion derzeit zum Thema Zugänglichmachung von interaktiven visuellen Kollaborationswerkzeugen forsche. Studiert habe ich ursprünglich Spieleentwicklung. Ihr hattet in eurem Podcast zu Wortmeldungen von Betroffenen aufgefordert. Nun ist das ja schon eine Weile her. Ihr meintet im Podcast, ihr nehmt die Folge Ende August auf. Das sind ja immerhin schon 4 Monate. Ich finde es super, dass ihr in eurem Podcast über die Barrierefreiheit im Web aufklärt und würde mich noch viel mehr darüber freuen, wenn sie tatsächlich auch die Mehrheit umsetzen oder zumindest die Notwendigkeit dafür einsehen würde. In der Praxis wird man bei Nachfragen tatsächlich eher mit Skepsis und Unwillen konfrontiert, selbst aus der eher liberalen oder auch der Open-Source-Community. Zudem ist das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz auch leider eher ein zahnloser Wolf. Es gibt zwar Richtlinien, an die sich technisch jeder halten muss, insbesondere öffentliche Dienste und Dienstleister mit einer gewissen Mindestgröße, aber wo kein Kläger, da kein Richter. Menschen, die von Barrierefreiheit betroffen sind, befinden sich statistisch eher am unteren Rande der Existenzgrenze und machen sich mehr Sorgen, um ihr täglich Brot, als darüber Geld in Klageverfahren zu stecken. Und selbst wenn damit Erfolg zu verzeichnen wäre, wäre gerade für große Firmen der Verlust immer noch sehr viel geringer als das Investment, ihre Webpräsenzen von vornherein umzurüsten. Mein Ansatz hier ist daher, Barrierefreiheit direkt schon in der Lehre mitzudenken. Darum bin ich unter anderem an der Hochschule Anhalt tätig und versuche, meine Studierenden von vornherein darauf einzuschwören. Ich könnte vermutlich einen halben Roman dazu verfassen und auch auf den einen oder anderen Punkt aus euren Episoden eingehen, aber wie zielführend das ist, kann ich nicht sagen. Wenn euch sowas interessiert, könnte man dazu aber ja gern mal quatschen oder ihr fragt nochmal nach konkreten Kommentaren, dann setze ich mich hin, mache euch eine Liste fertig. Bis dahin habt ihr vermutlich einen neuen Hörer dazu gewonnen, je nachdem, ob ich noch einen Podcast mehr in meinen täglichen Informationswust reinquetschen kann. Macht weiter so, haltet die Ohren steif und viel Erfolg und Glück im Jahr 2026.
Ja, das klingt doch gut. Dankeschön. Ist auf jeden Fall ein interessanter Blick darauf. Einfach mal jemanden zu hören, der da tatsächlich betroffen ist. Ja.
Ich hatte auch gleich so im Kopf die Notiz, wir könnten ihn mal ins Penta-Radio einladen. Das klassische Problem mit Gästen beim Penta-Radio, warum das auch in letzter Zeit wieder weniger vorgekommen war, ist, dass ich regelmäßig davon überrumpelt werde, ach hey, ist das schon wieder Zeit fürs Penta-Radio? Ist es halt für mich immer so, ich bin halt die erste Woche des Monats mit dem Schnitt der letzten Sendung beschäftigt, dann ist das Thema erstmal durch, dann möchte ich erstmal durchatmen und dann stelle ich so fest, ach hoppla, in 3 Tagen ist ja schon wieder, ich sollte mal langsam die News zusammensortieren. Und 3 Tage Vorlauf ist halt schlecht, um noch Gäste anzuwerben und sowas. Also das nehme ich auch gerne auf meine Kappe, beziehungsweise, ja. Aber ich habe da leider keine gute Ausrede, außer ich glaube mal, dass das gleiche Problem, was er hier schon sagt, mit ob ich noch einen weiteren Podcast in meinen täglichen Informationswust reinquetschen kann. Das Problem ist natürlich auch, ich habe auch immer einen anderen Kram zu tun. Ich möchte nicht, ich habe nicht beliebig viel Zeit auf das Radio zu verwenden oder auf STP.
Ja, ich denke, aber man muss einfach mal den Termin ausmachen, vielleicht auch für, keine Ahnung, April oder so. Und dann steht das. Dann weiß man vorher, wann die Aufnahme ist. Und du weißt dann, oh, guck mal, ich muss heute nur 3 News zusammensuchen. Das ist doch auch schön.
Das Problem ist, die News suchen sich von alleine zusammen, weil es passiert ständig was.
Ich musste nur auf nur 3 News kürzen. Oh, das ist anstrengend. Ja, also ich bin ja jetzt bei 161 Stunden angekommen von 170, weil ich das Ende Dezember und den ganz gesamten Januar über eigentlich sehr wenig Zeit hatte, Podcasts zu hören, aufgrund von Arbeit, Kongress und Arbeit. Ja. Also ich habe jetzt noch reichlich zu hören, aber ich freue mich eigentlich schon so ein bisschen drauf.
Ja, es ist auch, bei mir ist es so ein bisschen das Problem auch wieder mit dem Winterblues, dass ich nicht so viel rausgehe, wenn das Wetter halt einfach so scheiße ist. Nee, es ist nicht ganz so schlimm. Ich habe nur 6 Folgen zurzeit im Backlog, aber es ist dann immer so der Wochengang. Weiß ich, wann die nächsten Podcasts wieder kommen. Nein, wir gehen jetzt komplett von dem Thema Barrierefreiheit weg und versacken ja einfach nur. Das lassen wir uns nicht. Das geht nicht. Das ist eine Barriere für Leute, die eigentlich hören wollen, worum es in diesem Thema eigentlich geht. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Punkt und springen zurück in die Vergangenheit, in den August oder wann auch immer wir das aufgezeichnet haben.
Gut, wunderbar. Bis gleich.
Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now? Hallo, Daryl.
Hallo, Timeless.
Und hallo an unsere Zuhörerinnen. Zum Schlüsseltechnologie-Podcast. Wir sind bei der Episode Nummer 85 angekommen. Und heute geht es ein weiteres und hoffentlich auch ein letztes Mal um Barrierefreiheit im Web.
Dann mal gucken, ob wir uns diesmal tatsächlich durchschaffen. Ich bin guter Dinge.
Ja, ich auch, ehrlich gesagt.
Das ist ja, ich meine, wir tun ja hier immer so, als ob wir irgendwie sagen, oh, das ist ja so eine Tragik, dass wir schon wieder mehrere Teile machen müssen. Das macht natürlich die Produktion sehr viel einfacher, weil das eine Ausarbeitung ist, für mehrere Folgen mit einmal, dann ist das, dann habe ich nicht so viel Arbeit. Dadurch haben wir uns auch hier ein wahnsinniges Backlog ausgearbeitet. Ich meine, diese Folge hier kommt im Februar raus und es ist jetzt gerade Anfang September. Also es ist jetzt hier, so viel Vorlauf hatten wir lange nicht mehr.
Ja, das stimmt.
Wenn wir dann irgendwie 3 Monate Urlaub nehmen hier nach.
Ja, nee. Genau, das ist sicher eine gute Idee. Meine Frau war auch ein bisschen verwundert. Warum nehmt ihr denn schon wieder auf? Ich sag, ja, wir haben so viel
zu Barrierefreiheit. Weil wir hier Customer Value erzeugen. Nee, das hatte ich ja. Hatte ich das hier schon mal gesagt oder hatte ich es im Penta-Radio gesagt, wie so ein neues Buzzword, was ich jetzt mir aus der Management-Richtung vernommen habe, war wie Customer Value. Und wir haben das jetzt halt angefangen zu persiflieren in unserer Tischgruppe und alle möglichen Sachen halt werden mit Customer Value erklärt. Also halt irgendwie, wenn man dann wie beim Mittagessen sitzt und dann irgendwie so nach einer Dreiviertelstunde so meint, ja, jetzt könnte man nicht mal wieder irgendwie hochgehen und wieder ein bisschen Customer Value erzeugen. Ne? Und all solche Sachen. Also man mal, das wird tongue-in-cheek bei uns verwendet. Und natürlich ein Customer Value wäre halt auch, wenn die Seite barrierefrei ist, damit da alle drauf Zugriff haben. Deswegen sind wir jetzt wieder beim Thema Barrierefreiheit im Web angekommen.
Mhm. Eine Sache noch. Zum Thema Barrierefreiheit möglicherweise auch. Ich weiß nicht, ich habe das mittlerweile mitbekommen in anderen Podcasts. Da ist es gelegentlich üblich darauf hinzuweisen, dass der Notarztwagen oder die Sirene, dass die gerade bei uns stattfindet. Aha. Einfach um Autofahrer so ein bisschen zu entlasten.
Oh,
wenn man sie
interessant.
Wird. Ja.
Oh, das ist jetzt, ich habe so ein, ich höre jetzt auch gerade von dem Spiel, was ich gerade spiele, den Soundtrack so auf Arbeit. Mhm. Das ist halt so eine Sache, die ich allgemein viel mache, wie wenn ich einen Videogame-Soundtrack finde, der mir gefällt, dann höre ich den halt auch auf Arbeit, weil das ist halt immer meistens zumindest halt ohne Vocals und das macht sich ganz gut, wenn ich das Sprachzentrum für andere Dinge brauche. Mhm. deswegen bin ich ja bei der Instrumentalmusik und halt insbesondere bei solchen Soundtracks, weil ich die halt organisch finde, während ich halt sowieso mein Spiele-Backlog durcharbeite. Und in dem Soundtrack gibt es einen Track, da sind Regentropfen-Geräusche mit drin. Und jedes Mal denke ich, wo tropft denn hier was? Bis mir wieder einfällt, achso, das ist der Titel, okay. Mhm.
Also das waren gerade Sirenen.
Weil das halt auch so richtig schön in Stereo ist, ne? Also das ist ja.
Also das waren gerade Sirenen bei dir.
Ja, das waren Sirenen bei mir, genau. Hinweis für die Autofahrer, vor 30 Sekunden war keine Notbremsung erforderlich. Sie können jetzt die Rettungsgasse gerne wieder einstellen. Wir sind bei Barrierefreiheit. Und ich werde jetzt ganz kurz versuchen, diese initialen Blurb, den ich beim letzten Mal schon gemacht habe, nochmal wieder zusammenzufassen. Wir haben damit in Folge 81 angefangen, haben in Folge 83 weitergemacht, sind jetzt in Folge 85, reden immer noch über Barrierefreiheit. Anlass ist das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, was am 28. Juni in Kraft getreten ist. Demnach müssen Webseiten und Webapplikationen und auch einige andere Sachen, aber um die soll es bei uns heute gehen, bestimmte Barrierefreiheitskriterien erfüllen. Insbesondere die Doppel-A-Kriterien der Web Content Accessibility Guidelines, der Webinhalte Barrierefreiheitsrichtlinien. Oder wie heißt die hier in der Originalbesetzung? Die Richtlinien für barrierefreie Webinhalte. Na gut. In der Version 2.1 müssen diese AA-Kriterien erfüllt werden. Das sind insgesamt gibt es 65 Kriterien, wenn ich das richtig erinnere. Das dritte Mal, dass ich diese Zahl sage, ohne sie überprüft zu haben. Gruppiert in 4 Grundprinzipien und darin 13 Richtlinien. Wir haben bereits 2 Grundprinzipien und davon 9 Richtlinien geschafft. Heute also das letzte Drittel. Die Kriterien sind jeweils gruppiert von 1a, das ist die Pflicht, über Doppel-A, das ist die Kür, bis dreifach A, das ist das Sahnehäubchen. Und wie gesagt, wenn man dieses unter dieses Barrierefreiheitsstärkungsgesetz fällt, was im Prinzip für alle Webseiten, Webpublikationen und so weiter, die im europäischen Markt geschäftsmäßig in den Verkehr gebracht werden, der Fall ist, dann muss man die Doppel-A-Kriterien erfüllen. Und ja, in SCP 81, wie gesagt, hatten wir das Grundprinzip 1, Wahrnehmbarkeit. Was hatten wir in 83, was war die zweite Sache? Das zweite Grundprinzip ist Bedienbarkeit. Also wir sind jetzt bereits wahrnehmbar und bedienbar. Heute soll es jetzt um Verständlichkeit und Robustheit gehen.
Okay, ja.
Und wir starten dementsprechend rein, also mit dem Grundprinzip 3, Verständlichkeit. Hier haben wir drei Richtlinien vor uns. Die erste ist die Richtlinie 10, Lesbarkeit. Und ja, wir haben ja schon festgestellt, damit ist ja gar nicht mal gemeint irgendwie sowas wie eine Schriftgröße oder sowas. Die Themen haben wir schon abgehandelt bei dem Thema Wahrnehmbarkeit und so weiter. Also, dass man Text irgendwie auch tatsächlich in einer annehmbaren Größe oder einer einstellbaren Größe lesen kann mit einem hinreichenden Kontrast und so weiter. Sondern halt hier geht es um den Inhalt, der muss halt lesbar sein. Und da gibt es ein A-Kriterium, die Sprache der Webseite muss programmatisch auslesbar sein. Also halt, das gibt halt in HTML so Annotationen, wo man an entweder die ganze Seite oder auch an einzelne Teilbereiche einer Seite eine Sprachmarkierung ranmachen kann. Also man kann dann halt zum Beispiel sagen, dieser Absatz ist jetzt in Deutsch und dieser Absatz ist in Englisch und dieser in vereinfachten Chinesisch und was auch alles. Das auf dem A-Level muss die Sprache der Gesamtwebseite programmatisch auslesbar sein, auf dem Doppel-A-Kriterium die Sprache jedes Teils der Webseite. Das ist ja zum Beispiel eine sinnfällige Unterscheidung, wenn man nutzergenerierte Inhalte hat. Dann könnte man vielleicht sagen, das A-Kriterium Sprache der Webseite heißt halt sowas wie die Steuerelemente auf der Seite. Also wenn ich auf einer Social-Media-Seite bin zum Beispiel und habe da halt einen Knopf für Anmelden und einen Knopf für einen Beitrag veröffentlichen und so weiter. Und wenn das halt genau diese Begriffe sind, dann ist halt die Sprache der Seite an sich Deutsch. Aber natürlich könnte ich trotzdem dann auch einen englischen Post sehen und ich könnte auch einen norwegischen Post sehen zum Beispiel. Und auf diesem A-Level muss nur die Sprache der Gesamtwebseite als Deutsch angegeben werden, auf dem Doppel-A-Level dann auch der englische Post als solcher identifiziert werden und der norwegische Post auch als solcher. Was dann natürlich im Zweifelsfall auch das entsprechende Design der Plattform irgendwie erfordert. Dass man zum Beispiel halt bei einem Post halt entweder man schreibt den und das System erkennt das irgendwie automatisch, was das für eine Sprache ist, oder der Verfasser des Posts muss das irgendwie explizit markieren. Genauso wie wir auch zum Beispiel gesagt haben, bei der Richtlinie Wahrnehmbarkeit war ja zum Beispiel, dass Bilder eine Umschreibung haben sollen, zum Beispiel auch insbesondere wenn da Text drin ist. Und das ist ja bei Social-Media-Anwendungen auch ein Problem im Zweifelsfall, dass da halt die Leute einfach Bilder hochladen. Und ja, dann eventuell halt, man kann sie dann versuchen halt dazu zu leiten, dass sie halt auch Bildbeschreibung angeben. Und man kann da versuchen, sozialen Druck zu erzeugen, eventuell auf Leute, die das nicht machen. Das ist ja zum Beispiel bei Mastodon relativ verbreitet. Wenn man da ein Bild postet und hat keine Bildbeschreibung angegeben, dann kommen dann so Leute an und posten da eine Antwort unter dem Hashtag alt4you, also halt eine Alternativbeschreibung für dich, und bieten dann halt eine Bildbeschreibung an, die derjenige Poster dann eventuell noch durch Bearbeitung einfügen kann in die ganze Sache. Oder halt einfach, das kann dann halt jemand im Zweifelsfall finden, wenn er dann die Antworten durchsucht, wenn man halt auf eine Bildbeschreibung angewiesen ist. Ja, man kann das halt so versuchen, durch so kulturelle Einflussnahme, durch so Nudging und sowas halt zu machen. Oder man kann halt auch wiederum sagen, man versucht da automatisiert ranzugehen. Also zum Beispiel dann wie so etwas wie OCR, eine Bilderkennung oder sowas in den Dienst einzubauen für die von Nutzern hochgeladenen Inhalte. Wenn man dann auf dreifach A ist bei der Lesbarkeit, ist hier noch gesagt, da kommen einige Kriterien hinzu. Für ungewöhnliche Ausdrücke, Fachwörter und Abkürzungen soll eine Definition zugänglich sein. Also wenn ich jetzt halt zum Beispiel hier, ich habe jetzt gerade schon von HTML geredet, dann sollte ich jetzt eigentlich dazu sagen, dass das die Hypertext Markup Language ist, also die Hypertext-Auszeichnungssprache. Und ich sollte wahrscheinlich auch noch wiederum einführen, was das ist. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Ich kann dafür halt höchstens verweisen auf, wie gesagt, Folge 2, Aufbau einer Webseite, wo wir das schon besprochen haben. Mhm. Das ist ja auch so eine Sache, die ist halt im Audioformat nicht so super zugänglich. Oder beziehungsweise es versperrt halt die Sicht öfter mal, wenn man halt jeden Begriff wieder anhält und den einführt. Also es gibt ja Grund, das ist ja der Grund, warum überhaupt Jargon existiert. Weil man halt, wenn man mit Mitgliedern desselben Fachbereiches über irgendwas reden will, will man halt wieder jedes Mal bei Null anfangen und wieder den Urschleim erklären, jedes Mal, wenn man den Mund aufmacht. Deswegen gibt es halt Fachwörter, deswegen gibt es auch Abkürzungen und so weiter, damit man halt innerhalb eines bestimmten Personenkreises effizienter kommunizieren kann. Das ist halt ich meine, das hat man in einem kleineren sozialen Rahmen mit Freunden, genauso wenn man dann irgendwelche Inside-Jokes hat, da muss man nur irgendeine irgendein Wort sagen, was eine bestimmte Ereignis vor 20 Jahren referenziert und alle wissen sofort, was gemeint ist. Das erfüllt denselben linguistischen Zweck.
Ja.
Aber natürlich ist das dann halt ein Problem, wenn das auch für Personen zugänglich sein soll, die halt zum Beispiel nicht die entsprechende Vorbildung haben, um halt das zu beurteilen. Man kann sich jetzt natürlich darüber streiten, inwiefern das halt Barrierefreiheit ist, aber wer zum Beispiel schon mal einen Brief vom Finanzamt oder so bekommen hat, dann ist da ja kein so großer Wert im Zweifelsfall drauf gelegt. Also da ist ein großer Wert gelegt auf Akkuratesse. Da ist nicht so ein hoher Wert auf Verständlichkeit gelegt. Wie man das so, also ist zumindest, wie sich mir das darbietet, wenn ich so einen Steuerbescheid mir angucke oder so ein Steuerformular.
Sind die eigentlich auch an die Barrierefreiheitsregeln gebunden? Das wäre mal sehr interessant.
Die Sache ist halt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das solche Vorschläge entweder an Praktikabilität scheitern, weil halt das Steuerrecht tatsächlich so komplex ist, dass wenn du das versuchen würdest, halt klar und deutlich hinzuschreiben, würde halt an jedem Feld irgendwie zwei Seiten Erklärung stehen. Da ist wieder eine Sirene hier, auf die ich jetzt pflichtbewusst hinweise. Mhm. Die ist bei mir. Bitte nicht ausschwenken aus der Spur. Danke. Nee, man soll ja nicht Spur sagen, man soll Fahrstreifen sagen. Das haben meine Brüder immer eingetrichtert, weil die das in der Straßenbauvorlesung gelehrt haben. Eine Spur ist, von einer Spur macht ein Auto immer zwei, weil das ist quasi der Abdruck zum Beispiel, den man mit Schnee hinterlässt, wenn man mit dem Auto fährt. Und davon hat man natürlich zwei, einen für die linken und einen für die rechten Reifen. Deswegen sind das zwei Spuren und der Platz auf der Straße, wo man langfährt, ist ein Fahrstreifen.
Das ist richtig, ja.
Das hat nichts mit dieser Sache zu tun, aber mal gucken, wie oft ich heute noch von dieser Sirene da getriggert werde. Das ist leider ein Problem, wenn man so ein bisschen an der Hauptstraße wohnt. Und noch dazu hier irgendwie, naja, jetzt nicht direkt am Universitätsklinikum, aber vielleicht so im Einzugsbereich, dass da häufiger mal das Tatütata durchkommt. Ungewöhnliche Ausdrücke, Fachwörter und Abkürzungen, soll eine Definition zugänglich sein. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Das ist ja im Hypertext eine Sache, die viel mehr möglich ist als zum Beispiel halt beim gedruckten Wort, zum Beispiel beim gesprochenen Wort, wie das, was wir hier machen. Weil der Hypertext halt das ermöglicht, dass man halt, wie das auch hier gesagt ist, soll eine Definition zugänglich sein. Es soll nicht direkt auf der Seite stehen oder soll jedes Mal dazu gesagt werden, sondern man soll halt die Möglichkeit haben, dass dann halt zum Beispiel, wenn da ein Text steht und da steht HTML, dann soll da irgendwie eine Möglichkeit sein, dass man darauf klickt und dann wird einem das erklärt. Dann geht da vielleicht so ein kleines Unterfensterchen auf, was dann halt sagt, HTML heißt Doppelpunkt und dann die Definition. Und dann eventuell irgendwie einen Link, wo man mehr erfahren kann, also im Zweifelsfall einen Link zu Wikipedia oder so weiter. Ne? Das ist ja eine Möglichkeit, die einem der Hypertext als solcher bietet.
Oh ja.
Was wir
ja
hier zum Beispiel nicht haben. Ne? Weil ich habe halt hier nicht die Möglichkeit für jede Option, wo der Hörer einen Begriff definiert haben möchte, noch einen Klammer auf, Klammer zu aufzunehmen jedes Mal. Und das irgendwie, das gibt das Medium schon gar nicht her. Ich meine, man könnte sich das vorstellen, dass man irgendwie auch ein Hypertext-Audio-Medium macht, aber dann würde natürlich auch die Komplexität, das Ganze herzustellen, ins Unermessliche steigen oder zumindest halt signifikant ansteigen.
Ja.
Apropos signifikant, was ich ja auch öfter mache, ist, hochtrabende Wörter zu verwenden. Ich weiß auch, im Studium wurde ich da mal von einem Kommilitonen kritisiert dafür, dass ich öfter mal so ausschweifende Wörter wähle. Und das sieht offenbar die Barrierefreiheitsrichtlinie ganz genauso, denn hier ist auf AAA-Level ebenfalls als Kriterium: Für komplizierte Texte soll eine Alternativform in einfacher Sprache vorliegen. Also das ist wahrscheinlich noch viel mehr der Punkt mit dem Finanzamt, was wir gerade hatten.
Ja.
Komplizierte Texte ist hier definiert als alles über Hauptschulniveau. Das ist hier offenbar das Leselevel, was man als gegeben voraussetzen kann. Ich meine, selbst das ist ja auf eine gewisse Weise problematisch. Wir haben halt relativ viele Analphabeten in der Bevölkerung, bekanntermaßen, also oder zumindest funktionale Analphabeten, die halt sich so im Alltag irgendwie zurechtfinden, weil sie halt so die Form von bestimmten Wörtern halt kennen und den Kontext, in dem die irgendwie auftauchen. Also wie wenn die ein Straßenschild sehen, dann kommen sie irgendwie schon noch damit klar und sowas. Das ist eine Erfahrung, die ich selber gemacht habe, bevor ich eine Brille trug regelmäßig. Ich bin halt ein bisschen kurzsichtig, also so -2 Dioptrien. Und die Sache ist halt, ich komme klar grundsätzlich, wenn ich mich halt irgendwie bewege außen im Außenbereich und so weiter. Ich muss halt irgendwie hier, wenn ich einen Artikel vor mir habe, im Zweifelsfall den jetzt ohne Brille relativ nah an mich ranhalten, wie das halt immer so ist bei Kurzsichtigkeit. Mhm. Und dann geht das halt. Und zum Beispiel insbesondere, bevor ich halt eine Brille trug und halt auf die Distanz halt relativ unscharf gesehen habe, wenn ich an der Haltestelle auf meine Straßenbahn gewartet habe, dann habe ich halt die Anzeigetafel gesehen, wo die nächste Bahn dran steht. Und welche Linie als nächstes kommt, habe ich dann halt da nicht danach erkannt, was da steht, weil das konnte ich ja nicht lesen aus der Entfernung, wenn ich da so 20 Meter weg bin von der Tafel. Sondern ich habe halt gesehen, wie lang die Wörter sind und ich weiß halt, welche Linien da fahren, in welche Richtung die fahren und dann kann ich halt einschätzen, okay, es ist dieses lange Wort, das wird wohl die Linie 7 sein. Oh, oder es ist halt das kurze Wort, dann ist es wohl die Linie 9, ne? So nach dem Motto.
Okay.
Und dann konnte ich halt einschätzen, ob als nächstes meine Bahn kommt.
Das ist wirklich erstaunlich, was man da auch für Coping-Strategien entwickelt.
Heftig. Ja, ne? Also deswegen ist es ja auch möglich, dass es so viele funktionale Analphabeten gibt. Mhm. Und für die ist es ja sogar noch mal schwieriger, weil für die ist halt selbst dieses Kriterium halt schwierig. Naja, gut, es ist dann halt die Frage, inwiefern, inwiefern man solche Leute mit so einer Regelung erreichen kann. Also quasi, wie weit müsste ich irgendwie einen komplizierten Text vereinfachen oder auch nur einen einfachen Text, damit der von einem funktionalen Analphabeten verstanden werden kann. Ich glaube, da stecke ich auch zu wenig in der Materie drin, um das einschätzen zu können. Und natürlich, dann kommt da noch hinzu die große Fraktion von Leuten mit migrantischem Hintergrund, die halt nicht Deutsch als erste Sprache beherrschen und dementsprechend halt auch von Informationen in einfacher Sprache profitieren würden. Ich weiß ja auch irgendwie, es gab ja irgendwie so einen ziemlichen Aufschrei oder zumindest so Sturm im Wasserglas, als die Tagesschau anfing, ihre Sendung in einfacher Sprache zu machen, ne?
Ja, da gab es mal
was. Das ist auch schon ja einige Jahre her. Und ich glaube, nee, das war schon vor der Ukraine-Sache. Ne? Ich weiß, irgendwann haben wir dann auch 2022 angefangen, die Tagesschau auf Ukrainisch zu produzieren, einmal am Tag. Aber das in einfacher Sprache gab es ja auch schon vorher, ne? Was ich allerdings auch als eine schöne Sache empfinde für halt zum Beispiel Sprachlerner, das habe ich auch selber wahrgenommen im Kontext, ich lerne ja Japanisch bekanntermaßen. Das haben wir im Penta-Radio schon vor längerer Zeit mal besprochen, Ende 2020 irgendwann. Und da gibt es von dem japanischen öffentlichen Rundfunk, von NHK, gibt es ein Angebot, NHK Easy, wo halt auch Nachrichtenmeldungen halt veröffentlicht werden, also als Webseite, allerdings halt in relativ einfache Grammatik gehalten und halt so mit so Lesehilfen, also dass so Ortsnamen zum Beispiel hervorgehoben werden in einer anderen Farbe, damit man halt sich nicht darum bemühen muss, die Schriftzeichen zu verstehen, sondern weiß einfach, ja, das ist ein Ortsname, das nehmen wir jetzt halt so hin als und lesen halt die Umschrift. Und auf die Weise, das habe ich dann da auch einige Zeit lang betrieben, mal da so die, mal so täglich mal so ein, zwei Meldungen wie zu lesen. Und es gibt da ganze Communities so auf Reddit und so weiter, wo die Leute dann halt ihre Übersetzungen von diesen NHK Easy Nachrichten posten und sich dann gegenseitig damit halt schulen. Also sich da halt im Übersetzen üben anhand dieser Meldungen, die einem da gegeben werden. Und das ist natürlich grundsätzlich eine positive Sache. Also ich sehe auch die Tagesschau in einfacher Sprache nicht als Kinderquatsch an.
Man muss da übrigens noch unterscheiden zwischen einfacher und leichter Sprache. Ne? Ah, ja. Einfache Sprache ist wohl eher dafür gedacht, Fachwörter aufzulösen, Fachsprache ja. zugänglich zu machen für ein allgemeines Publikum, während leichte Sprache tatsächlich tendenziell eher für Leute mit geistigen Einschränkungen, teilweise auch vorübergehenden geistigen Einschränkungen gedacht ist, die also keine langen Sätze verstehen können oder komplizierte Satzbauten auffassen.
Das stimmt, ja, weil bei leichter Sprache fällt mir auch insbesondere auf, dass die zum Beispiel keine Nebensätze verwenden.
Genau, das sind sehr, sehr kurze, sehr prägnante Sätze. Ja.
Also ich hatte das neulich erst wieder so gesehen, da ging es hier um die Wehrpflichten dann so, das ist Boris Pistorius, der sagt, die Armee muss mehr Leute haben und solche Sachen, ne?
Ja, genau. Das sind halt zwei verschiedene Zielgruppen. Wer da nochmal mehr dazu wissen möchte, der ist natürlich wieder auf die Wikipedia verwiesen.
So, ich sehe hier, wir haben schon wieder 20 Minuten, bevor wir mit der ersten Richtlinie durch sind. Hier ist noch eine weitere Sache, die ich aufgeschrieben habe zu AAA. Aussprachehinweise sollen zugänglich sein, sofern die Bedeutung eines geschriebenen Wortes von der Aussprache abhängt. Und als Beispiel wurde hier genannt umfahren versus umfahren.
Ich glaube, das hast du falsch rum vorgelesen.
Ja, das ja für den Comedic-Effekt wäre es natürlich andersrum notwendig gewesen, dass man sagt, umfahren, wie halt um ein Hindernis herumfahren versus umfahren, das exakte Gegenteil.
Genau.
Auf gewisse Weise. Das Hindernis zum Ziel machen quasi. Was man eventuell, naja, je nach Situation, ne?
Ja.
Kommt so ein bisschen drauf an. Jedenfalls, damit ist die Richtlinie 10 Lesbarkeit abgehandelt. Jetzt kann ich auf jeden Fall sagen, es werden jetzt keine Überraschungen eintreten, wenn wir jetzt zur nächsten Richtlinie übergehen, denn die nächste Richtlinie ist Vorhersehbarkeit. Und da ist hier das A-Kriterium, wenn man ein Steuerelement bedient, soll das nicht unvorhersehbar eine Seitennavigation auslösen oder dergleichen. Ja, also es soll halt auf eine gewisse Art und Weise halt ja Vorhersehbarkeit sein, darüber, was ein Knopf wirklich macht. Also ich meine, ich bin natürlich sofort wieder erinnert an diese Sache mit zahlungspflichtig bestellen. Was ja vor, na jetzt auch schon, ich wollte jetzt sagen vor einigen Jahren, das ist auch schon ja ganz schön eine Weile her, irgendwie gut und gerne 10 Jahre, dass diese Regelung eingeführt wurde, wenn man im Internet etwas bestellt und halt wirklich der Schritt passiert, wo dann halt eine Zahlungspflicht entsteht, muss halt auf dem Knopf irgendwie draufstehen, zahlungspflichtig bestellen oder so. Also dass halt da keine Uneindeutigkeit besteht darum, dass jetzt ein Kaufvertrag eingegangen wird oder ein etwas derartiges.
Was mir dazu einfällt, ist ein Burger-Menü. Also das hat sich ja in den letzten, keine Ahnung, 5 Jahren oder so, also wirklich durchgesetzt, dass man diese drei waagerechten Striche als Burger-Menü kennt, wo So, wenn man da drauf.
Genau, also wenn man auf dem Mobilumkontext ist, ich meine, manche machen das halt immer irgendwie selbst auch auf Desktop-Applikationen, wo es eigentlich genug Platz gäbe, aber auf dem Telefon ist ja halt der Platz begrenzt und deswegen hat man dann die ganzen Interaktionen, die man mit einer Webseite so machen kann, dann in ein Ausklappmenü reingestopft und es hat sich dann so als Icon dafür durchgesetzt, so drei Linien, die wahrscheinlich halt für die einzelnen Menüeinträge stehen sollen. Genau. Und das wurde dann irgendwann umgedeutet als Hamburger, also halt ja als die zwei Brötchen und die Frikadelle dazwischen. Ja. Und dementsprechend heißt das dann halt heutzutage Hamburger-Menü.
Genau, und das ist eben sehr vorhersehbar in seiner Funktion, finde ich. Also das ist.
Also würde man hoffen, dass dann halt zum Beispiel, wenn man auf so etwas klickt, dass dann nicht plötzlich eine neue Seite aufgeht.
Genau.
Ne, sondern dass halt tatsächlich nur ein Menü ausklappt.
Ja.
Das ist halt genau, was damit gemeint ist. Also ja, man soll das halt irgendwie verstehen können. Man sieht das halt auch schon wieder, wie kontextuell diese ganze Sache ist, weil es erfordert hat, dass man irgendwie grundsätzlich weiß, was ein Hamburger-Menü ist. Ne?
Ja, klar, es ist halt so eine Konvention, die sich so eingebürgert hat. Eingebürgert.
Ja. Eingebürgert.
Genau, richtig. Das ist ja so wie der Play- oder Pause- oder Fast-Forward-Knopf. Die werden ja heute noch genauso auf Telefon-Displays verwendet in irgendwelchen Podcast-Playern oder Musik-Playern oder so, obwohl die ihre eigentliche Symbolik mit dem Spulen eines Bandes ja schon längst verloren haben. Aber sie haben sich halt als Konvention so durchgesetzt.
Naja, gut. Hatten die jemals die Symbolik für das Spulen eines Bandes? Weil ich meine, wenn ich jetzt insbesondere so Play, also das nach rechts zeigende Dreieck, Pause, die zwei Balken, Stopp, das Quadrat, hatten die jemals irgendwie eine Symbolik, die irgendwie damit verbunden ist, also so skoiomorphisch?
Also die.
Bin ich jetzt nicht den Experte für.
Also die Aneinanderreihung mehrerer Pfeile auf jeden Fall und eine Spulrichtung, ja, also will ich mich jetzt nicht im Detail darüber streiten, aber du verstehst, was ich meine, ne? Also das ist.
Ja.
Das sind halt einfach ikonische Symbole, so wie ein Kreis, der an der Unterseite von einem Strich durchbrochen wird, eben ein Netzschalter ist oder ein
An-Aus-Schalter,
Standby-Schalter.
Ja, das ist auch, genau, das ist ISO 7000, habe ich jetzt gerade hier nebenbei rausgesucht.
Mhm.
Das sind diverse Standardsymbole für Geräte, oder ist das 7000? Hier, wenn ich ISO 7001 offenbar, da sagt mir Wikipedia so eine ganze Reihe von Symbolen, die offenbar so für irgendwie eine erstaunliche Vielfalt irgendwie so. Ich sehe hier sowas wie diese Symbole, so Bushaltestelle oder Straßenbahnhaltestelle mit so diesen üblichen Formgebungen, die man so kennt. Bisschen hier zu Planetarium. Okay. Ich wusste nicht, dass das irgendwie standardisiert ist. Aber auf jeden Fall weiß ich auch, es gibt irgendeine DIN-Norm oder ISO oder sowas, wo diese Media-Play-Symbole und halt auch zum Beispiel dieses An-Aus-Symbol, was du gerade beschrieben hast, mit einer bestimmten Definition versehen ist.
Ja.
Ich sehe ISO 7010 zum Beispiel sind diese klassischen Verbotssymbole und so, die man so kennt. Also halt der rote Kreis mit dem Strich durch und dann halt so diverse Sachen abgebildet. Sowas wie halt irgendwie Schwimmen verboten oder sowas.
Mhm. Ja.
Oder halt auch diese Warnzeichen wie Gehörschutz tragen, Augenschutz benutzen und so weiter.
Ja, genau.
Oder hier auch Feuerlöscher, das Symbol. Ist hier offenbar auch mit drin. Die grünen Symbole für Rettungswege und so weiter. Das ist ja, ergibt ja alles irgendwie den Sinn, dass die in irgendeiner Form standardisiert sind, damit man die auch zum Beispiel im Urlaub passend identifizieren kann und das halt nicht in jedem Land irgendwie sinnlos anders gemacht wird. Ja. Von da in so eine ähnliche Kategorie fallen auch diese Medienwiedergabesymbole und so rein. So, wir waren jetzt gerade bei Richtlinie 11, von der wir jetzt schon wieder abgekommen waren, Vorhersehbarkeit. Bedienung von Steuerelementen soll nicht unvorhersehbar eine Seitennavigation oder dergleichen auslösen. Außerdem, Hilfemechanismen inklusive Kontaktinformationen müssen, sofern vorhanden, auf jeder Unterseite gleich funktionieren. Das kennt man ja zum Beispiel, wenn man auf meiner Webseite ist hier, also auf unserer Webseite schlüsseltechnologie-podcast.de. Da steht immer rechts unten das Impressum dran, wo man uns erreichen kann. Also zum Beispiel, wenn man Kommentare einschicken will, kann man da die entsprechende Kontaktadresse finden. Oder wenn man uns eine Postkarte schicken will, steht da auch das Postfach erwähnt. Und das auf jeder Unterseite gleich. Also damit habe ich hier, ohne es zu wissen, schon diese Regel erfüllt. Das ist ja auch, ja, Kontaktinformationen sollten ja gerade bei so gewerblichen Angeboten irgendeiner Form vorhanden sein. Es ist ja bekannt, dass irgendwie der Kundensupport von vielen Unternehmen jetzt nicht so das Gelbe vom Ei ist. Mhm. Aber ist eigentlich eine notwendige Leistung, die mit angeboten werden muss, wenn man in den gewerblichen Verkehr eintreten möchte. Und das soll halt, ja, egal wo sich der Nutzer gerade auf der Webseite oder Webanwendung befindet, erreichbar sein, wenn ein Problem eintritt oder in irgendeiner Form Kontakt erforderlich ist. Wie gesagt, das steht halt nur da sofern vorhanden. Also wenn man Google ist und bietet einfach grundsätzlich gar keinen Kontakt für Privatkunden an, dann ist halt, ja, Pech. Das war alles nur A. Das ist alles also Pflichtkriterien. Dann Doppel-A. Navigationsmechanismen und wiederholte Steuerelemente müssen auf jeder Unterseite gleich erscheinen und funktionieren. Ja, auch wiederum halt eminent sinnvoll für die Vorhersehbarkeit. Wenn man halt zum Beispiel sagt, hier, man hat irgendeine Form, zum Beispiel eine Podcast-Webseite, wo halt diese Medienwiedergabeknöpfe sind, also halt Play und Pause und Stopp und so weiter. Und man hat halt verschiedene Unterseiten für alle Episoden und so weiter, dann sollen natürlich diese Steuerelemente jedes Mal irgendwie gleich aussehen und halt nicht bei Folge 1 sind die Steuerelemente links oben und bei Folge 2 rechts unten und bei Folge 3 muss man sich umdrehen und auf dem zweiten Bildschirm, der hinter einem steht, ist dann plötzlich der Knopf zu sehen. Das wäre natürlich nicht so optimal.
Mhm, ja.
Ich meine, das ist natürlich auch ein Impuls, den ich als Programmierer sowieso habe. Irgendwie, ich will halt, dass alles immer vorhersehbar und nach den gleichen Systemen funktioniert, damit ich mir da keine Gedanken machen muss drum, dass ich das alles 3- und 4-mal programmieren muss. Aber das trifft dann in der Realität auf die wilden Anforderungen, die meine Kunden und Stakeholder und was nicht alles so haben. Und dann wird das halt immer schwieriger, alles konsistent zu halten, weil halt konsistent halt, ja, ist dann die Frage, was ist jetzt konsistent? Welche der verschiedenen Werte, die man gegeneinander abwägt, haben dann halt im Zweifelsfall verdient, höher bewertet zu werden, wenn es um Konsistenz geht. Also meinetwegen, wie ich habe ein Steuerelement, was vielleicht immer über einen bestimmten Text erscheint und auch unter einem bestimmten Symbol oder so etwas. Und jetzt sind aber diese Anordnungen auf verschiedenen Seiten unterschiedlich. Was ist jetzt wichtiger, dass die Steuerelemente immer unter dem Symbol erscheinen oder immer über dem Text? Das sind ja, dann halt schwierige Fragen. Triple A bei Vorhersehbarkeit. Eine Sache, von der mich persönlich erstaunt, dass die erst bei Triple A mit dabei ist, also erst bei der Sahnehäubchen-Level. Navigation soll nur eintreten durch explizite Anforderungen durch die Nutzerin. Also dass halt, wenn eine neue Seite geladen wird oder halt die Webseite vor- oder zurück navigiert, soll das nur passieren, wenn man tatsächlich in irgendeiner Form eine Interaktion gemacht hat, die das erfordert. Also als zum Beispiel einen Link klicken oder zum Beispiel auf zurückdrücken. Dass das irgendwie nur AAA ist, bestürzt mich jetzt gerade so ein bisschen.
Das ist wirklich ein bisschen verwirrend, ja.
Ich weiß halt nicht, ob das eventuell in die Sache reingeht mit zum Beispiel, man wird ausgeloggt, wenn irgendwie die Sitzung abgelaufen ist, was wir ja die letzten Male schon besprochen hatten, dass das ja eigentlich dann auch bei AAA nicht mehr passieren soll. Aber dass es vielleicht deswegen erst auf diesem Level kommt, weil halt das Ausloggen eine forcierte Navigation ist. Dann wird man halt von wo auch immer man gerade war, weggeworfen. Ja, dann kommt er wieder auf die Startseite oder auf das Anmeldeformular zurück.
Ja, das klingt zumindest plausibel. Möglicherweise verstehen wir es einfach nur ein bisschen falsch und wir müssten vielleicht noch eine genauere Erläuterung dazu sehen. Aber ja, es wirkt auf jeden Fall erstmal ein bisschen merkwürdig. Ja.
Wir können uns ja hier durchklicken. Wenn man die Guidelines sich anguckt, dann kann man sich da durchklicken in Detailerklärung, was es halt bedeutet, diese Kriterien zu erfüllen. Und ich versuche jetzt hier gerade... Ah ja. Ein Beispiel, das hier gegeben wird, ist, wenn Inhalte angezeigt werden, sollen die sich niemals automatisch aktualisieren, sondern es soll dann halt angezeigt werden, so ein Hinweis von wegen, meinetwegen zum Beispiel, wir haben so einen Live-Blog auf einer News-Webseite, dann soll halt nicht einfach neue Inhalte dazukommen oben, sondern es soll halt so ein Hinweis erscheinen, es gibt jetzt neue Inhalte, möchtest du hier klicken, um die jetzt zu sehen? Und dann ist es halt wiederum eine explizite Interaktion, die dann halt dazu führt, dass sich der Inhalt auf der Webseite ändert. Ja. Also die nehmen hier den Begriff Navigation sehr expansiv für im Wesentlichen halt alles, was irgendwie eine substanzielle Änderung des Inhaltes ist.
Ja, also im Wesentlichen, also so ein bisschen ähnlich zu dem nicht selbst scrollenden Text, der vorher schon mal aufgetaucht
ist. Ja. Okay. Ja. Richtlinie 12. Hilfestellung bei der Eingabe. Und hier ist als A-Kriterium sind einige Sachen, über die wir gleich auch noch diskutieren können. Auf dem A-Level als Basis, fehlerhafte Eingaben müssen klar hervorgehoben werden. Also wenn man zum Beispiel ein Formular ausfüllt mit 10 verschiedenen Sachen, die man einträgt, dann meinetwegen eine Lieferadresse und dann trägt man halt einen Vorname, dann trägt man einen Nachname, Adresszeile 1, Adresszeile 2, Postleitzahl, Ort, Land, Staat und was nicht alles.
Ja.
Und dann soll das Ding halt im Zweifelsfall nicht einfach nur sagen, ne.
Etwas ist,
sondern dann
etwas
soll halt ist erklärt werden, was irgendwie das Ne ist. Genau. Etwas ist
schiefgelaufen. Ja, gut.
Dann wird dann halt zum Beispiel gesagt, ihr Nachname enthält einen Umlaut, das ist ungültig. Wir sind hier eine amerikanische Webseite, bei uns wird nur A bis Z verwendet.
Ja.
Das wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, die Sache ist, ich weiß gar nicht auch jetzt, ob ich sagen kann, das ist mir nicht mehr so häufig irgendwie untergekommen, weil sobald ich auf amerikanischen Webseiten oder so bestelle oder halt auf englischsprachigen Webseiten, fange ich schon automatisch an, die Umlaute und SZs und sowas, die eventuell in meiner Adresse auftauchen, durch die entsprechenden klassischen Umschriften zu erkennen.
Das ist nicht zu ersetzen. Das ist nicht gut. Man sollte auf jeden Fall auf UTF-8 bestehen.
Die Sache ist halt, wenn ich eine 100 € Warenlieferung bekommen will, dann möchte ich halt jetzt nicht gleichzeitig irgendwie debuggen, ob den ihr Adresslabel drucken funktioniert, sondern ich möchte den Artikel erhalten.
Ja, gut, okay. Das ist
ich ein Argument, aber ich ein kann das anderes überragendes Interesse.
Hm.
Ja, das ist. Da schlagen zwei Herzen in der Brust, wie das öfter so ist.
Naja. Bald gibt es in den USA sowieso nichts mehr zu bestellen.
Naja, es gibt ja nicht nur, das ist ja nicht die einzige englischsprachige Nation auf der Welt, auch wenn das die Amerikaner manchmal glauben.
Ja, aber das ist die, die auf jeden Fall am beharrlichsten auf ASCII beharrt. Komischer Satz. Die, am festesten auf ASCII beharrt.
Ja, ich glaube, von allen Nicht-ASCII-Zeichen sind das wahrscheinlich am besten unterstützt wird, das umgedrehte Fragezeichen.
Okay, ja.
Und das umgedrehte Ausrufezeichen. Mhm. Aber das ist eine andere Sache. Nee, also es geht jetzt mal gar nicht um Encoding. Also ich meine, irgendwie, dass man internationales Encoding zulassen soll, das ist für mich, fällt für mich auch in dem Sinne unter Barrierefreiheit, aber das ist halt eine wiederum expansive Definition von Barrierefreiheit, die hier nicht umfasst ist. Nee, Fehleingaben sollen klar hervorgehoben werden. Benötigte Eingaben müssen klar als solche gekennzeichnet sein. Die Sache ist auch, ich glaube, mittlerweile ist das eigentlich relativ gut umgesetzt. Also man sieht halt schon, das stimmt halt schon, dass das wirklich Pflichtkriterien sind. Also ja, ist gut, dass sowas in Zertifizierung und sowas abgeprüft wird, aber ich habe eigentlich mittlerweile den Eindruck, dass da ein hinreichendes Problembewusstsein besteht, dass wenn man irgendwie ein Formularfeld hat mit irgendwie 10 Feldern und davon sind halt 4 erforderlich, dass man dann halt zumindest mal so ein kleines Sternchen ranmacht. Und dann kann man natürlich dann als nächstes debattieren, ist das kleine rote Sternchen ausreichend als Markierung oder möchte man das vielleicht noch irgendwie expliziter gestalten, aber halt zumindest ein grundsätzliches Problembewusstsein scheint ja da zu sein.
Ja, das hat sich stark verbessert auf jeden Fall, ja.
Daten sollen nicht mehrmals abgefragt werden, außer wenn Sicherheit es erfordert oder die vorliegenden Daten veraltet sind. Und als Beispiel wird hier dann genannt, beim zweiten Mal soll man entweder automatisches Ausfüllen oder eine Option zur Datenübernahme haben. Und das ist ja, das ist auch eine Sache, die zum Beispiel in Online-Shops ja durchaus der Fall ist. Wenn man irgendwie schon mal ein Benutzerkonto hat und hat schon mal bestellt und will noch ein weiteres Mal bestellen, dann füllt es einem gleich die letzte Lieferadresse und Rechnungsadresse und so weiter ein und die Bankverbindung, wenn die hinterlegt ist, wird auch nochmal gleich genommen, was natürlich da die Motivation ist, dass man den Kauf möglichst reibungslos gestalten will. Aber das ist ja auch eine Barrierefreiheitssache, dass man ja im Zweifelsfall irgendwelchen Sachen nicht ständig rausgraben muss. Also zum Beispiel halt, dass ich, wenn ich bei Elster irgendwie meine Steuererklärung ausfülle, dann gibt es halt da auch die Option, ich kann jetzt halt einfach die Datenübernahme machen aus den Elstern, aus den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen. Mhm. Und dann trägt es halt meine Lohnsteuerbescheinigungsdaten halt einfach direkt in das Formular ein und dann prüfe ich das halt nochmal gegen, natürlich, weil das halt, weil ich ja dann am Ende meine eidesstattliche Versicherung oder was das ist, abgebe, dass das halt alles nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt wurde. Also will ich natürlich dann nochmal irgendwie gucken, dass da kein technischer Fehler sich eingeschlichen hat, aber irgendwie im Grundsatz wird schon das meiste ausgefüllt, was halt bei mir so steuerlich passiert ist übers Jahr, weil das halt in dieser Lohnsteuerbescheinigung drin steckt und in den diversen anderen Sachen, die vom Finanzamt elektronisch erfasst werden, über das Jahr hinweg. Und dementsprechend ist da für mich dann manuell relativ wenig auszufüllen, halt, weil nur die Sachen, die halt, wie gesagt, eben nicht erfasst wurden, wie mir so eine Spendenbequittung und so ein Mitgliedsbeitrag und sowas. Und das ist natürlich, ja, schön für die Ergonomik, ja, halt insbesondere auch für zum Beispiel Leute, ja, die halt, naja, es ist, glaube ich, so eine allgemeine Sache, mehr so halt für Leute, für die das Ausfüllen von so einem Webformular halt mentale Arbeit schon wieder ist. Ich glaube, das ist halt, das ist es letztendlich für uns alle, wir haben da alle eine bestimmte Toleranzgrenze halt dafür, ne? Eventuell irgendwie, wenn ich mich jetzt halt hinsetze, mache meine Steuererklärung, dann ist es, glaube ich, sogar eher so, dass meine Toleranzgrenze an dem Punkt ein bisschen höher ist. Also da bin ich halt damit höherer Konzentration bei der Sache, weil ich halt weiß, es geht jetzt hier im Zweifelsfall gerade um was. Wenn ich jetzt hier irgendwie falsche Zahlen eintrage, dann hat das eventuell Konsequenzen für mich.
Ja.
Aber halt, ja, das hat halt irgendwie höhere Stakes, als wenn ich mir bei Amazon was für 10 € bestelle und wenn ich da jetzt irgendwie die falsche Lieferadresse eintrage, naja, dann müssen sie es halt nochmal schicken oder so, keine Ahnung. Sowas in der Art. Deswegen, da hatte ich auch eine höhere Aufmerksamkeit. Aber ja, wenn man irgendwie ständig mit solchen Formularen konfrontiert ist, dann ist es halt eigentlich schon eine gute Sache, dass man da, dass einem da die Reibung möglichst weggenommen wird, damit man dann die im Zweifelsfall auch nur gering vorhandene Konzentration nicht für so einen Quatsch ausgeben muss, sondern halt lieber für die Dinge, die wichtig sind im Leben.
Mhm. Ja.
Ja, natürlich die Fußnote hier mehrmals abfragen ist okay, wenn die Sicherheit das erfordert. Also natürlich, ein Passwort soll nicht von der Webseite selber automatisch ausgefüllt werden. Ich meine, Passwortmanager ist eine andere Sache, das ist halt auf Nutzerseite, aber die Webseite soll bitteschön nicht mein Passwort automatisch implizieren, sobald ich meine E-Mail-Adresse eingegeben habe, weil dann ergibt das Passwort keinen Sinn mehr. Oder halt auch, wie gesagt, vorliegende Daten sind veraltet. Das kann ja zum Beispiel auch sein, dass aus rechtlichen Anforderungsgründen Bankverbindungen, die ich da im Webshop hinterlegt habe, halt nur so und so lange verwendet werden darf und danach muss ich es immer neu eingeben. Das mag ja sein, dass das in irgendwelchen Richtlinien vorgeschrieben ist. Und dann ist es natürlich auch plausibel, dass man dann eine neue Abfrage machen muss. Doppel A, das waren jetzt halt wirklich nur die Pflichtsachen für Hilfestellung bei der Eingabe. Dann die Kür. Bei fehlerhaften Eingaben sollen Korrekturvorschläge gegeben werden, soweit möglich. Zum Beispiel nicht, wenn Geheimniswahrung gefährdet wäre, ist als Notiz am Rande. Und ja, natürlich, zum Beispiel, wenn man fragt, ich will hier mein Passwort eingeben und ich habe es falsch eingetippt, meinten Sie Doppelpunkt?
Oh Gott.
Dann wird das richtige Passwort vorgeschlagen. Das ist natürlich auch nicht zielführend. Oder halt auch, wenn es um andere persönliche Daten gibt, ne, irgendwie zum Beispiel, ich sage irgendwie, ich wohne hier in der Hauptstraße 7 und mein Name ist sowieso und dann so, nee, die Person kennen wir nicht in der Hauptstraße 7. Meinen Sie diese Person, die in der Hauptstraße 7 wohnt? Ach ja, natürlich. Das ist halt auch nicht sinnvoll, aber ja, für viele Sachen kann man Korrekturvorschläge angeben, also einfach sowas wie zum Beispiel, ich gebe mir meinen Straßennamen ein und eventuell vertippe ich mich und dann wird nebenbei halt nachgeschlagen, welche Straßen gibt es halt unter der Postleitzahl, die eingegeben wurde und dann werden mir Vorschläge unterbreitet oder halt allgemein so ein Autocomplete geht ja, ein bisschen in die ähnliche Richtung, es ist jetzt nicht exakt dasselbe, aber
ja, okay, also das sind so Sachen wie Postleitzahl, ne, also wenn man anfängt, die Postleitzahl zu tippen, dass dann zum Beispiel direkt dahinter schon der Ortsname mit angegeben wird, sodass man dann aus einem Dropdown-Menü noch auswählen kann oder sowas. Ja.
Mhm. Ja. Das ist auch, es ist noch nicht so weit verbreitet. Also ich weiß auch nicht, wie das dann im Backend aussieht. Also ich würde mal davon ausgehen, dass es da irgendwie so eine API gibt. Ich weiß nicht, ob einfach von der Post oder ob das dann wieder so ein Extra-Dienstleister ist, wo man sich das einkaufen kann. Mhm. Oder ob das einfach so eine Datenbank von Adressdaten ist, die man irgendwie kriegen kann und da kann man halt da seinen eigenen Index drüber bauen. Das ist, eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, kann man sowas heutzutage einfach mit OpenStreetMap-Daten machen. Da sind ja im Prinzip zumindest für Deutschland eigentlich alle Adressen in irgendeiner Form verschlagwortet. Oder zumindest ein signifikanter Teil der Adressen. Und dann kann man das einfach auf Grundlage von freien Daten irgendwie bauen. Zumindest halt für Deutschland. Das ist natürlich jetzt, wenn man halt ein Angebot macht, was sich primär an Deutsche richtet oder vielleicht ja andere Zentraleuropäer und sowas. Wenn man dann jetzt irgendwie in den USA irgendwie ist das dann vielleicht schwieriger, was die Abdeckung angeht. Oder natürlich in anderen Ländern noch ganz anders. Aber so könnte man das ja sogar ohne sich da irgendwie Drittdienstleister einzukaufen, die dann da irgendwie Mondsummen dafür haben wollen für so einen Dienst.
Ja.
Dann rechtlich verbindliche Vorgänge sollen entweder umkehrbar sein oder einen separaten Bestätigungsschritt anbieten. Und ich glaube, in Deutschland gerade ist es ja nun so, dass es mehr auf diese Richtung Bestätigungsschritt gegangen ist, dadurch, dass halt das Gesetz, wie gesagt, erfordert diesen Schritt mit dem großen Button, wo drauf steht, zahlungspflichtig kaufen oder so. Also halt mit einer entsprechend eindeutigen Formulierung. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, meistens hat man das ja in irgendeiner Form. Ich kenne halt nicht dieses Amazon One-Click-Schnabbeldi-Blub, das habe ich nie so richtig verwendet. Wo die ja irgendwie eins ihrer ersten Patente damals hatten dafür und was sie ja dann irgendwie auch wirklich hart bekämpft haben und sowas. Und vielleicht auch deswegen genau ist es gar nicht so verbreitet anderswo, außer bei Amazon. Aber ansonsten hat man ja eigentlich doch schon in den meisten Webshops irgendwie relativ viele Schritte, wo man dann halt sagt, ich gebe jetzt die Lieferadresse ein, ich gehe jetzt die Zahlungsmethode aus und so weiter und so fort. Und dann hat man am Ende nochmal, jetzt ist ja alles zusammengefasst, gucken sie nochmal, ob sie den richtigen Artikel hatten und so weiter und jetzt zahlungspflichtig und so weiter. Also entweder hat man diesen separaten Bestätigungsschritt oder es ist umkehrbar. Also ich weiß ja zum Beispiel, die Deutsche Bahn macht beides. Da hat man halt auch nochmal am Ende, wenn man eine Fahrkarte kauft oder eine Reservierung, diese Bestätigungsseite. Hier steht nochmal alles, was sie irgendwie sehen wollen, bis hin halt zu die Zeiten für die Verbindung, dass man das nochmal gegenprüfen kann. Und dann habe ich dann auch wirklich meistens, wenn ich dann halt so eine Buchung habe, nochmal nebenher den Kalender auf und gucke nochmal, ja, das ist wirklich dieser 28. dieser Freitag, den ich wollte und so weiter und so fort. Und bevor ich dann halt auf Feuer drücke. Und wenn man dann halt da gebucht hat, ist es außerdem dann möglich, da wird dann auf der Bestätigungswebseite gesagt, irgendwie, ich glaube, 48 Stunden oder sowas kann man das stornieren oder 12 Stunden, irgendwie sowas. Kann man eine Buchung wieder umkehren. Also kann man den nochmal rückabwickeln. Eine interessante Sache hier auf AA, ebenfalls unter der Richtlinie Hilfestellung bei der Eingabe. Authentifizierung soll keine Tests für geistige Leistungsfähigkeit erfordern. Und die Kerbe, die das reinschickt, ist Captcha.
Ja.
Weil man kennt ja zum Beispiel diese Captchas, wo dann gesagt wird, wie, ja, die klassische Methode heutzutage ist ja dieses Recapture, so von wegen, klicken Sie alle Teile des Bildes an, die Ampeln enthalten oder Fußgänger oder Fahrradfahrer oder was nicht alles. Oder halt zum Beispiel so etwas wie, eine ältere Methode wäre sowas wie, hier ist eine Rechenformel, geben Sie das Ergebnis an. Dann steht da meinetwegen halt irgendwie 3 plus 7 und da muss man halt 10 eintippen und sowas.
Mhm.
Und das ist halt ein Test für geistige Leistungsfähigkeit. Der ist halt hier eine Barriere, eben für halt Leute, die mental in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind. Spezifisch, für Captcha muss eine alternative Methode existieren, außer Ach ja, außer wenn der kognitive Test nur Bilderkennung oder Wiedererkennung vergangener Eingaben umfasst. Also die Bilderkennung offenbar ist explizit ausgenommen als Sache. Ich glaube, da kommt dann eher so eine Sache rein, weil ich weiß ja auch, dass es Captchas teilweise auch in anderen Formaten gibt. Also sowas wie, dass man dann irgendwie etwas hören muss und das dann irgendwie das Wort, was gesagt wird, eingeben muss. Was sich aber, glaube ich, dann eher an blindere und sehbehinderte Leute richtet, als an die Sache mit der geistigen Leistungsfähigkeit. Also ja, es muss zumindest alternative Methoden geben. Außerdem wird hier gesagt, Passwortmanager-Blocker sind verboten. Das ist ja auch so eine komplette Unsitte, die ich glaube jetzt auch langsam so ein bisschen zurückgeht. Aber eine längere Zeit gab es irgendwie viele Webseiten, bei Passwortfeldern explizit das Copy-Paste blockiert haben. Also was ja dann halt auch verwendet wird von so einem Passwortmanager, der als Erweiterung im Browser installiert ist.
Ja.
Wenn man dann halt ein Passwort einfüllt, dann ist das quasi wie ein Copy-Paste halt. Also nicht aus der normalen Zwischenablage, sondern halt direkt aus dem Passwortmanager in das Programm hinein. Und dann hat dann halt das System erkannt, aha, der Text hat sich um mehr als ein Zeichen einmal geändert. Das ist illegal. Und dann wurde das geblockt.
Das ist wirklich bescheuert. Ja.
Was? Okay. Mhm. Ich meine, ich hatte dann auch mal eine Zeit lang eingerichtet, so einen Shortcut auf meinem System, wo ich anstatt STRG-V habe ich dann STRG-SUPER-V gedrückt. Und dann hat es stattdessen den Text aus der Zwischenablage nicht eingefügt, sondern stattdessen ein Programm gestartet, was diesen Text entgegennimmt und dann als einzelne Tastatureingaben rausschiebt. So, dass es dann halt auch wieder aussieht, als ob ich es halt nur extrem schnell eintippe.
Ja, okay. Mhm.
Und damit könnte man das dann auch wieder umgehen.
Super, mhm. Okay.
Also das ist dann der Passwortmanager-Blocker-Blocker.
Ja.
Weil natürlich Technologie ist immer ein Wettrüsten. Gerade was diese Blocksachen angeht. Ja, das ist verboten, weil eben wiederum dann die Authentifizierung einen Test für geistige Leistungsfähigkeit erfordert, im Sinne von, man muss sich ein Passwort merken, anstatt das an den Passwortmanager zu delegieren. Und das kann halt eine, wie gesagt, eine Barriere sein. Für Leute, deren Gedächtnis halt nicht so tippitoppi ist.
Das ist für mich schon eine Barriere, aber ja, okay. Mhm. Also vielleicht ist mein Gedächtnis ja einfach nicht so tippitoppi.
Ja. Auf AAA gibt es die Anforderung, kontextsensitive Hilfe bei jeder Eingabe, also dass, soweit ich das verstehe, bei jedem Feld muss halt nochmal erklärt sein, was auf dem Feld tatsächlich irgendwie eingetragen werden soll. Dass halt auch zum Beispiel gleich gesagt wird, wenn irgendwie so ein Adressfeld sowas sagt wie Vorname, Nachname, dass dann halt zum Beispiel kontextsensitiv dann irgendwie erklärt wird, was ist jetzt eigentlich, wenn du einen Mittelnamen hast. Was ja in Deutschland nicht mehr so häufig ist. Irgendwie, das habe ich ja jetzt auch irgendwie gelernt, in Amerika ist das ja wohl sehr verbreitet, dass irgendwie fast alle Leute noch so einen Mittelnamen haben, ne?
Okay.
Auch wenn die meisten Leute den halt nicht verwenden oder halt zumindest dann nur einen von ihren beiden Vornamen verwenden, aber dass irgendwie jeder irgendwie noch so einen Mittelnamen hat, ist irgendwie wohl relativ verbreitet.
Ich glaube, das ist ein bisschen generationsabhängig. Aber ja,
grundsätzlich. Ja, ich weiß nicht, weil für Deutschland alleine würde ich sagen, definitiv generationabhängig, weil ich weiß, meine Eltern hatten sogar noch die zwei Mittelnamen. Ne? Irgendwie einer wie von der mütterlichen Seite der Familie und einer von der väterlichen Seite der Familie.
Mhm.
Und in meiner Generation haben wir das halt so gut wie keiner mehr. Während halt, ich glaube, in Amerika sind auch noch Leute, die so in meinem Alter sind, haben da halt auch noch Mittelnamen. Also, muss, wie gesagt, wird halt trotzdem nicht unbedingt verwendet, aber halt ist da wohl noch verbreitet. Ich hatte ja auch, das war mal so eine witzige Sache, da hatte sich der Politiker Ted Cruz von den Republikanern aus Texas, hatte sich ausgesprochen gegen, also im Kontext so hier, dass man irgendwie Transphobie irgendwie befördern möchte, hat er sich dagegen ausgesprochen, dass Leute einfach selber wählen können, ihren Namen, nach denen sie genannt werden möchten. Da hat halt ein Journalist aufgepasst und hat dann halt einen Artikel geschrieben, so Raphael Edward Cruz, der gerne Ted genannt werden möchte, spricht sich dagegen aus, dass Leute so genannt werden dürfen, wie sie möchten.
Ja, okay, interessant.
Und der ist auch tatsächlich so ein Beispiel, weil wie gesagt, Raphael Edward ist dann seine Vornamen und er nennt sich dann halt Ted, was offenbar von Edward abgeleitet ist, also vom mittleren Namen tatsächlich, ist dann wohl der, in dem Sinne der Rufname. Aber gut. Kontextsensitive Hilfe bei jeder Eingabe, ja, dass halt die Felder entsprechend erklärt werden. Jegliche formularbasierte Eingabe soll entweder umkehrbar sein oder einen separaten Bestätigungsschritt anbieten. Also halt nicht nur, was irgendwie rechtlich verbindliche Vorgänge umfasst, also halt auch sowas, ja, wie, ich weiß gar nicht, wie ich mir das konkret vorstellen muss. Ich weiß gar nicht, für mich wäre das halt eher Reibung, wenn ich so drüber nachdenke. Weil halt zum Beispiel sowas wie, ich bin auf meinem Social-Media-Profil, ändere meinen Beschreibungstext. Und dann wird was nochmal bestätigt. Na gut, oder halt ist es umkehrbar. Also ich meine, wahrscheinlich dann ist dann die, würde man dann eher dazu neigen, sehr viel mehr Dinge umkehrbar zu machen. Also halt, dass halt auf solchen Sachen dann ein Rückgängigknopf angeboten wird. Damit das halt nicht so eine Reibung ist, man ständig um Bestätigung gefragt wird für jede scheiß Eingabe, die man macht. Das ist dann wahrscheinlich tatsächlich die optimale Umsetzung am Ende. Halt verbunden mit dem entsprechenden Aufwand, dass man quasi auf Serverseite quasi für jedes Feld, was man irgendwie vom Nutzer füllen lassen kann, auch noch die vorherige Version vorhält, damit man das halt zurücksetzen kann.
Ja.
Ja, doch wenn ich so drüber nachdenke, ist es machbar. Ein bisschen mühselig, aber geht schon. Außerdem, Komplettverbot von Captchas ohne Alternativmethode, die keinen Test für geistige Leistungsfähigkeit umfasst. Also ja, wenn es einen Captcha gibt, dann muss es auf jeden Fall irgendeine Alternativmethode geben, die gar keinen Test für geistige Leistungsfähigkeit erfordert. Nicht mal die Bilderkennung. Bei Bilderkennung natürlich auch, naja, Mustererkennung ist im Prinzip irgendwie 90% von dem, was unter geistige Leistungsfähigkeit bei uns halt so läuft. Also von daher ist das natürlich ein substanzieller Teil davon. Das ist dann einfach gar nicht mehr erlaubt. Muss man sich dann anderweitig drum kümmern. Wir können natürlich jetzt auch mal gucken in dem Zusammenhang, was sagen die dann eigentlich vor? Ich sehe leider, das scheint offenbar eine neue Sache zu sein in den WCAG 2.2, weil hier in der deutschen Übersetzung, die ist leider nur von 2.0 und die hat das noch nicht mit drin. Ach so, hier ist es so formuliert, ja, es ist auch als neu gekennzeichnet. Hier ist es formuliert, dass ein Captcha nur dann erlaubt ist, wie gesagt, es gibt entweder eine Alternativmethode, die nicht einen Test geistiger Leistungsfähigkeit umfasst, oder es ist ein Mechanismus verfügbar, der den Nutzer dabei assistiert, den Test auf geistige Leistungsfähigkeit zu überwinden. Wo ich mir jetzt allerdings auch nicht so einfach vorstellen kann, wie das funktioniert. Ah ja, es wird als Beispiel genannt, anstatt so ein Captcha kriegt man zum Beispiel so einen E-Mail-Link, auf den man klickt, um sich dann anzumelden. Das ist ja zum Zeitpunkt der Aufnahme, wurde sich da gerade in der Freakshow ausführlich drüber beschwert, dass das jetzt offenbar eine verbreitete Anmeldemethode wird, dass Webseiten gar keine Passwörter mehr speichern. Ja, wahrscheinlich auch, weil die öfter irgendwie mal wegkommen, wenn die Datenbank irgendwie ein Datenreichtum hat. Sondern dass stattdessen Anmeldung immer nur danach geht, dass man die E-Mail-Adresse eingibt als ersten Login-Schritt und dann kommt eine Mail mit einem Code oder sowas an die E-Mail-Adresse, die man dann da eingeben muss oder mit einem Anmeldelink und sowas. Also die größte Sünde ist natürlich, wenn die E-Mail den Anmeldelink enthält, weil dann öffne ich die E-Mail auf dem Telefon und jetzt bin ich plötzlich auf dem Telefon angemeldet, obwohl ich es eigentlich auf dem Desktop aufmachen wollte. Und dann muss ich erstmal auf dem Desktop wieder mein E-Mail-Programm rauskramen und dann erstmal gucken und ach, ich habe mich schon seit ewig lang nicht angemeldet, jetzt muss ich das Passwort noch eingeben und so weiter. Alles nur unfassbar viel Reibung. Aber das ist ja offenbar als gängige, erlaubte Alternative zu Captchas damit dargestellt.
Mhm. Okay. Ja.
So, damit haben wir Grundprinzip 3 abgearbeitet. Wir haben jetzt nur noch ein weiteres Grundprinzip, noch eine weitere Richtlinie. Das Grundprinzip heißt Robustheit und die Richtlinie heißt Kompatibilität. Also wir sind hier eindeutig unter ferner Liefen. Nein, das ist natürlich trotzdem wichtig, aber wahrscheinlich nicht so ohne weiteres einzusortieren in die anderen Sachen. Was mich allerdings ein bisschen wundert, weil irgendwie sind das Kriterien, die wir schon miterzählt haben bei den ganzen anderen Sachen, insbesondere bei hier, glaube ich, Folge 2 Bedienbarkeit, hatten wir diese ganzen Sachen schon miterwähnt, nämlich hier A-Kriterium. Für alle Steuerelemente sind der Name und die Rolle programmatisch auslesbar. Also halt wiederum dieses Jahr. Im Prinzip, was wir halt schon mal erzählt hatten, vielleicht ist es halt einfach nur, dass es in den genauen Formulierungen von den anderen Richtlinien nicht exakt so rausgekommen ist und deswegen hier nochmal so als Bonuszusatz nochmal klargestellt wird. Wenn man halt zum Beispiel so ein Formular hat, wo man zum Beispiel Textangaben treffen muss für einen Vornamen, einen Nachnamen, eine Lieferadresse, das dann halt automatisiert irgendwie zum Beispiel durch so einen Screenreader erkannt werden kann. Es handelt sich hier um 10 Textelemente, die halt annavigiert werden können. Und hier sind die Namen von den Textelementen, also dass dann der Screenreader zum Beispiel sagen kann, hier ist ein Textfeld, das heißt Vorname, hier ist ein Textfeld, das heißt Postleitzahl.
Ja, genau.
Und so weiter und so fort. Wenn man das nicht sowieso über HTML-Elemente macht, also es gibt halt in HTML einfach ein fest eingebautes Text-Input-Element, wenn die Entwickler der Webapplikation aus irgendwelchen Gründen das selber frickeln wollen. Irgendwie, sie haben ganz spezifische Designanforderungen und können deswegen nicht das nehmen, was einfach fertig im Browser eingebaut ist und da eventuell noch einen Topf Farbe raufwerfen und basteln das dann irgendwie alles von Hand. Dann gibt es die Möglichkeit, das stattdessen mittels ARIA auszuzeichnen. ARIA ist eine technische Standardabkürzung für Accessible Rich Internet Applications, also barrierefreie, reichhaltige Internetanwendungen. Und ja, ist im Prinzip so ein Standard, mit dem man, den ich zumindest insbesondere kenne im Kontext halt von solchen Barrierefreiheitsauszeichnungen, dass man halt bei einem Ding, was erstmal nur wie so ein Stück Text aussieht, aus Sicht von HTML, halt sagen kann, nee, das ist tatsächlich ein Knopf oder das ist tatsächlich ein Label und das ist tatsächlich ein was nicht was. Damit dann halt diese Semantik für den Screenreader wieder deutlich wird und maschinell auslesbar ist. Wie gesagt, auf dem A-Kriterium ist diese programmatische Auslesbarkeit vorgegeben für Steuerelemente. Und zwar der Name und die Rolle müssen programmatisch auslesbar sein. Bei Doppel-A müssen für alle Steuerelemente außerdem der aktuelle Status, also halt zum Beispiel die Frage, ist die Eingabe gültig oder nicht, und eventuelle Statusnachrichten, also zum Beispiel, die Eingabe ist falsch, weil hier eine Zahl drin ist, obwohl wir eigentlich nur Text erwartet haben oder was auch immer. Das soll ebenfalls programmatisch auslesbar sein. Ebenfalls dann auch wahrscheinlich wieder in der Praxis durch dieses ARIA-Protokoll, wenn es nicht sowieso schon Standard-HTML-Funktionen verwendet.
Okay, ja.
Und damit haben wir es geschafft, unter einer Stunde die Barrierefreiheit zu besprechen. Zumindest die im Web. Ich meine, die Sache ist ja nur natürlich, das ist jetzt hier keine abschließende Liste in dem Sinne, dass jetzt halt, wenn man einfach diese Sachen gemacht hat und nichts anderes, dann ist man automatisch barrierefrei. Ne? Das ist immer so ein bisschen eine notwendige Definition und nicht eine hinreichende Definition im mathematischen Sinne. Also, wenn man Barrierefreiheit ist, dann erfüllt man auf jeden Fall diese Sachen, zumindest auf dem die entsprechenden Level von Kriterien, die man erfüllen möchte. Aber weil man das hier erfüllt, heißt das noch nicht unbedingt, dass man Barrierefreiheit ist, dass man barrierefrei ist. Man ist aber auf jeden Fall einen großen Schritt weiter. Man ist vielleicht 98% am Ziel. Und die letzten 2% hängen dann halt davon ab, was man im Zweifelsfall erreichen will. Wenn man halt nur wirklich nur eine einfache Website oder einen einfachen Webshop hat, dann ist das alles nicht sehr interessant und wahrscheinlich ist man mit diesen Sachen bei 100%. Wenn man jetzt sehr spezifische Web-Applikationen baut, dann muss man sich vielleicht noch weitere Gedanken machen. Also wenn man vielleicht irgendwie ein CAD-Programm als Web-Applikation darstellt, dann würde es sicherlich noch in irgendeiner Form spezifische Anpassungen erfordern, die man dann halt im Zweifelsfall zum Beispiel in Nutzerstudien mit tatsächlich entsprechenden Nutzern herausfinden kann, die halt die entsprechenden Einschränkungen aufweisen und halt ja ihre Erfahrung schildern können oder halt zum Beispiel die Software ausprobieren und können dann sagen können, hier, das ergibt alles keinen Sinn, was ihr gebaut habt für mich als jemand, der sehbehindert ist oder der motorische Einschränkungen hat und so weiter und so fort. Aber es ist ein Katalog, ja, der halt natürlich für so etwas wie eine Gesetzesanforderung hilfreich ist, weil natürlich, ich bin durchaus ein großer Freund davon, dass Gesetze spezifische Aussagen machen darüber, was erforderlich ist, um Kriterien zu erfüllen. Ansonsten tritt man dann diese Falle rein, dass man sagt, man ist technologieneutral, aber was das halt eigentlich heißt, ist halt nur, dass es große Unsicherheit für alle beteiligten Seiten gibt, was jetzt halt wirklich notwendig ist, um tatsächlich die Kriterien zu erfüllen, die erforderlich sind, um dem rechtlichen Schutz Genüge zu tun und die Kriterien zu erfüllen und dann halt auch rechtssicher ruhig nachts schlafen zu können. Von daher finde ich das WCAG eine gute Sache, finde ich das Barrierefreiheitsschutzgesetz, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, Verzeihung. Grundsätzlich eine gute Sache. Wir werden sehen, wie das dann in der Zukunft in den nächsten Jahren mit Leben gefüllt wird. Wir haben ja gesehen, mit der Datenschutzgrundverordnung, das dann auch eine ganze Weile, das mit Leben zu füllen und dann tatsächlich mal rechtliche Entscheidungen zu kriegen, was dann mit den Leuten passiert, die da ständig dagegen schießen mit ihren komischen Rechtsinterpretationen.
Ja, ich habe hier noch so ein Beispiel für Barrierefreiheit im Spielebereich. Ist mir jetzt die Tage mal eingefallen. Das ist Last of Us 2. Ja. Die haben also sehr umfangreiche Barrierefreiheitsfeatures eingebaut. Ich habe hier irgendwie so eine Liste vor mir. Ich lese da nur mal die größeren Punkte vor. Da gibt es also auch Eingabehilfen, alternative Steuerung, Vergrößerung und visuelle Hilfen. Dann gibt es was gegen Motion Sickness, Navigation und Traversal, Text-to-Speech und Audio-Hinweise, Zugänglichkeit in Kämpfen, das HUD kann man umbauen, Untertitel und den Schwierigkeitsgrad einstellen. Also das ist im Wesentlichen das, was wir jetzt die letzten drei Folgen auch besprochen haben.
Ja.
Ne? Und es ist aber halt durchaus möglich.
Ja, nee, mach du erstmal.
Und es ist aber halt durchaus möglich, das nicht nur im Web umzusetzen, sondern wenn man will, dann geht das eben auch in anderen Bereichen. Und jetzt ist es so, dass eben gerade, also The Last of Us Part 2 ist so ein Spiel, was sich durchaus den Titel kulturell wertvoll umhängen kann, meiner Ansicht nach. Ich kenne die Story und das ist überaus beeindruckend, was Naughty Dog da geschaffen hat. Und ich finde das eine sehr gute Sache, dass das auch eingeschränkten Menschen zugänglich gemacht wird. Weil diese Art von Erzählung selbst spielbar zu haben, ist eine sehr einzigartige Erfahrung.
Ja. Ich glaube aber auch, da trifft genau dasselbe zu auf Spiele wie auch auf Webseiten und sowas, was wir, glaube ich, ganz am Anfang mal gesagt haben, dass Barrierefreiheit so ein bisschen wie Sicherheit ist. Man muss es im Prinzip mit von Anfang an mitdenken, wenn man die Applikation entwirft. Man kann es nicht erst später raufkleben.
Ja.
Oder ich meine, man kann es natürlich, aber es ist dann halt ein schlechteres Produkt, als wenn man es gleich ordentlich gemacht hätte. Und spezifisch denke ich da an Dandara, was ich vor irgendwann letztes Jahr gespielt habe. So ein Plattformer. Jetzt kann ich so sehr in die Mechanik oder sowas rein, ne? Das ist nicht der Punkt, aber da gibt's, es ist halt ja auch ein Adventure-Spiel in dem Sinne. Also man hat auch Kampfelemente, man musste halt entsprechende fiese Gegner halt irgendwie abschießen und darf nicht von denen getroffen werden und sowas. Und ich hatte dann am Ende relativ viel Probleme mit dem Schwierigkeitsgrad, der da dargestellt wurde. Und es gab da halt so auch solche als Barrierefreiheitsoptionen angegeben, so Möglichkeiten, die Schwierigkeit runterzudrehen. Allerdings habe ich dann halt festgestellt, dass halt im Prinzip, sobald man da irgendeine von diesen Optionen anmacht, wird das Spiel leider trivial. Also die Schwierigkeit ist dann halt einfach von 100 auf 1% runtergegangen, was dann halt auch wieder irgendwie ein bisschen blöd war. Und ich habe das dann am Ende analysiert, so zumindest meine Einschätzung davon war halt, dass das Spiel nicht ordentlich designt war, um diese dieses Schwierigkeitsspektrum, sondern denen ist wahrscheinlich auch am Ende aufgefallen, als sie relativ am Ende des Entwicklungszyklus waren, haben das dann ihren Spieltestern vorgelegt und die haben dann gesagt, das ist viel zu schwer am Ende, das kriegen wir gar nicht hin. Und dann dachten die so, oh nee, was können wir jetzt immer noch machen, um das irgendwie einfacher zu machen? Ja, dann machen wir halt einfach irgendwie hier so einen Drehregler, der den Schaden runterdreht. Aber dann ist halt die ganze Balance vom Spiel ruiniert plötzlich. Also ich meine, ich habe das Spiel halt dann auf die Weise durchgespielt, aber ich fand es dann halt auch mega unbefriedigend am Ende. Das hat einen schlechten Eindruck hinterlassen, auf eine Art und Weise, die, ja, wo ich immer noch so denke, das hätte nicht sein müssen.
Ja, also das ist eine interessante Frage. Das ist bei Last of Us ist das wohl auch so, dass zum Beispiel, es gibt da visuelle Hilfen, dass bestimmte Gameplay-Elemente stark eingefärbt werden. Zum Beispiel Loot, also Gegenstände, die in der Welt, ja. Nachschubgegenstände, die in der Welt rumliegen. Und ich habe da schon Einschätzungen dazu gehört, dass das sozusagen das Gameplay sehr stark runterdummt. Aber wenn man eben aufgrund von Seheinschränkungen nicht geeignet ist oder nicht in der Lage ist, diese Kontraste sauber zu erkennen, dann ist das halt durchaus eine Hilfe. Und das geht halt auch so weit, dass im Kampf, wenn man Ellie steuert, halt einfach, sobald man sich hinlegt, ist man unsichtbar. Und wenn der Gegner auf einem draufsteht. Und das ist halt ein Feature, was im Zweifel helfen kann, überhaupt in der Lage zu sein, dieses Spiel zu spielen. So ist es nun einfach mal.
Ja. Nee, also genau. Es soll auch nicht missverstanden werden, dass ich jetzt sage, wie ich will nicht, dass es irgendwie eine einfache Schwierigkeit oder sowas gibt. Ich will halt nur irgendwie, dass es eine saubere Schwierigkeitsabstufung gibt. Ja. Also, dass man halt zum Beispiel halt nicht einfach nur sagen kann, man schaltet das Spiel jetzt halt auf einfach um und dann ist, das heißt halt im Zweifelsfall halt dämlich einfach, sondern man kann halt so, wie du das jetzt halt beschreibst, das auf spezifische Einschränkungen, die man halt hat, zuschneiden.
Ja, genau.
Oder halt einfach, wenn ich halt sage, zum Beispiel, in meinem Fall jetzt halt irgendwie, ne, ich bin irgendwie beim Spiel ganz am Ende und irgendwie der letzte Boss ist einfach zu schwer für mich, aber ich will jetzt auch irgendwann mal damit fertig werden. Ich will vielleicht einfach das Ende sehen. Und ich könnte jetzt natürlich sagen, ich breche jetzt ab und gucke mir das Ende auf YouTube an, die letzten 10 Minuten. Was ich tatsächlich bei einem anderen Spiel auch schon mal gemacht habe, weil ich glaube bis heute, das ist ein tatsächlicher Bug, den ich in dem Fall in dem Spiel hatte, dass ich den Endboss nicht besiegen konnte, dass da die Hitboxen nicht funktioniert haben. Aber das ist ja auch unbefriedigend. Also dann habe ich es halt lieber, dass ich dann sage, so jetzt drehe ich die Schwierigkeit halt um 10% runter und dann besiege ich halt den Kampf und dann eventuell später habe ich dann irgendwann nochmal den Impuls, vielleicht gehe ich jetzt nochmal zurück und probiere es nochmal, dass ich jetzt nochmal 100% schaffe. Also es ist ja auch nicht nur eine Sache, die für, wiederum, ne, das Motiv von Barrierefreiheit ist nicht nur für Leute, die halt komplett blind sind oder halt komplett irgendwie im Rollstuhl sitzen oder sowas, sondern das ist halt ein Spektrum, was halt auch zum Beispiel heißen kann, sowas halt wie, ich möchte es jetzt gerne ein bisschen einfacher haben, weil ich halt zum Beispiel morgen wieder arbeiten muss und deswegen möchte ich jetzt mit dem Spiel fertig werden. Aber ich möchte halt schon eigentlich noch gerne das Ende sehen. Ohne halt jetzt nochmal irgendwie 1000 Mal denselben Boss zu probieren.
Ja, okay. Also das ist definitiv so. Eine fein granulare Einstellung ist da natürlich sehr, sehr viel sinnvoller, ne? Weil es eben auch gerade darum geht, dass man unterschiedliche Einschränkungen haben kann. Klar, okay, das war ein Missverständnis.
Ja. Nee, ich denke, wir sind uns da einig und wir erwarten jetzt, da wir Videospiele erwähnt haben, die wütende Fanmail. Weil wir wissen ja alle, dass Videospielfreunde eine exzellente Diskussionskultur pflegen im Internet.
Ach, naja, das wird schon gehen.
Nee, das geht. Das wird schon gehen. Die nächsten wütenden Kommentare erzeugen wir dann in 3 Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.